Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner am Mikrofon und im Programm ein russischer Oligarch, dem bereits der Nürburgring gehört und möglicherweise auch bald der Flughafen Hahn. Ist ein solcher Verkauf überhaupt möglich in Kriegszeiten und wer ist noch im Rennen um den defizitären Flughafen Frankfurt-Hahn? Mehr dazu in dieser Sendung. Die Eisenbahnergewerkschaft EVG will 12% mehr Geld. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört, auch da schauen wir drauf. Zunächst aber nach Washington, wo Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire zusammen versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten. Es geht um das milliardenschwere Klimasubventionsprogramm der beiden Regierungen, von dem einige europäische Unternehmen ja voraussichtlich wenig haben werden, weil die Produktion nicht vollständig in den USA stattfindet. Ein Subventionsstreit, der ja schon seit einigen Wochen das transatlantische Verhältnis belastet. Frage an Doris Simon in Washington. Gibt es denn da jetzt schon Bewegung mit dem Besuch der beiden Minister?
Die Gespräche von Habeck und seinem Kollegen Le Maire, die laufen ja noch derzeit mit Finanzministerin Yellen und US-Wirtschaftsministerin Raimondo. Gestern hatte Habeck bereits mit Energieministerin Granholm gesprochen. Der Ton sei freundlich gewesen und man muss ja sagen, eine Bewegung hat es bereits gegeben zur Erleichterung der deutschen Autobauer. Das IRA, dieses 370 Milliarden Dollar Gesetz für grüne Technologien, verlangt ja im Gegenzug für Subventionen, Steuergutschriften, dass Produkte wie eben E-Autos oder Windturbinen oder Solarpaneele überwiegend aus Rohstoffen und Teilen aus den USA hergestellt werden. Diese Vorgaben gelten nun nicht mehr für Leasingautos und die machen ja den Großteil von Wagen deutscher Hersteller in den Vereinigten Staaten aus. Aber Habeck weiß, und das hat er auch gesagt hier, dass sich im Großen nichts mehr ändern wird, dass die protektionistischen Teile dieses Gesetzes, das hat mit knapper Mehrheit den US-Kongress passiert, dass sie nicht einfach herausverhandelt werden können. Es gibt aber noch einen kleinen Spielraum in den kommenden Monaten bei der konkreten Umsetzung des Gesetzes in Verordnung. Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat heute Morgen verlangt vollständige Transparenz bei Subventionen und Steuergutschriften. Er hat auch vorgeschlagen, die Europäische Union und die USA sollten eine Hotline einrichten, um sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten bei strategischen Investitionsentscheidungen.
Nun bedauern ja viele auch, dass es eben kein Handelsabkommen gibt zwischen den USA und der EU. Wie stehen denn da die Chancen für einen zweiten Anlauf?
Die werden insgesamt eher schlecht beurteilt, auch wenn es natürlich einige gibt, die gerne so etwas sehen würden, sich in dieser Situation eher zusammenzustellen als gegeneinander. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte gestern, es sei eher unwahrscheinlich aus seiner Sicht, weil zu viele Bereiche zu weit, zu umfassend. Deswegen geht es für ihn mehr hin auf Kooperation in klar umrissenen Bereichen, etwa bei der gegenseitigen Anerkennung von Zulassungsregeln in den USA und Europa, etwa für Produkte wie Solarpaneele oder Wärmepumpen, wo beide Wirtschaftsräume derzeit noch extrem abhängig sind von China. Ein weiteres Projekt ist die Rohstoffpartnerschaft, eine Zusammenarbeit, um eben seltene Erden, seltene Rohstoffe wie etwa Silizium oder Lithium aus anderen Ländern zu bekommen als aus China. Gleichzeitig sagt Habeck aber auch hier in Washington, die Europäische Union müsse sich selber kümmern, um eine starke europäische Industrie, die aufzubauen, zu halten und zu schützen.
Wir sehen die USA als Partnerraum, als Partnerland in diesem Bestreben. Um diese Partnerschaft wirklich leben zu können, wollen wir die industriepolitischen Ansätze in den USA und die europäischen Ansätze vergleichbar machen, kombinieren im besten Fall, um so eine industriepolitische Brücke, eine grüne Brücke über den Atlantik bauen.
Und in Europa ist ja einiges im Gange. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ja einen Plan vorgelegt, Unternehmen zu halten, in dem die EU ihnen Förderung bietet, ähnlich zu der in den USA und auch ähnlich unkompliziert. Und unkompliziert ist wichtig auch für deutsche Unternehmen, so sagte der Vorstandsvorsitzende eines großen deutschen DAX-Konzerns vor einiger Zeit. Bei aller Verbundenheit mit Deutschland sei Schnelligkeit und wenig Bürokratie wie hier in den USA ein wichtiges Argument, um hier zu produzieren.
Aus Washington waren das Informationen von Doris Simon zum Besuch von Robert Habeck und Bruno Le Maire. Kostspielige Subventionen tauchen auch in der Geschichte des einstigen Militärflughafens Hahn auf, der, obwohl mehr als 100 Kilometer entfernt, Frankfurt Hahn heißt und der mit dem chinesischen Flughafenbetreiber HNA, der 2017 übernahm, in die Insolvenz schlitterte vor 2 Jahren. Nach einem internationalen Bieterverfahren steht nun der Verkauf an und es sind 2 Interessenten übrig, der eine allerdings ein russischer Oligarch. Der Verkauf des Flughafens könnte also noch zum Politikum werden. Heute haben die Gläubiger in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz darüber beraten. Frage an Anke Petermann. Gibt es denn schon eine Entscheidung, an wen der Flughafen geht?
Es gibt keine Entscheidung, sondern entschieden wurde. Das hat der Insolvenzverwalter Jan-Markus Platner nach der Versammlung oder den Versammlungen, besser gesagt, vor dem Amtsgericht in Bad Kreuznach gesagt. Der Kaufvertrag Nummer 1, also der mit dem höchsten Gebot, abgegeben von der Nürburgring Besitzgesellschaft, hinter der Viktor Karitonin steht, der wurde heute nicht genehmigt. Mit Betonung auf heute. Und der andere Kaufvertrag, abgeschlossen mit einem Mainzer Immobilienentwickler, der wurde gar nicht erst abgestimmt, sodass man sagen kann, es gibt jetzt erstmal Aufschub.
Was weiß man denn über diese beiden Kaufinteressenten? Was wollen die mit dem Flughafen anstellen?
Ja, also alle Kaufinteressenten wollen offensichtlich, dass weiter geflogen wird. Und das ist für die Region enorm wichtig. Und das, was man eben über Viktor Karitonin weiß, das ist oder annimmt, das ist, dass er Kreml-nah ist, dass er Putin-nah ist, ein russischer Oligarch, dessen Reichtum sich in der Pharmaproduktion begründet. Und deshalb ist es natürlich ein Politikum. Und der Insolvenzberater sagte nach der Insolvenzverwalter sagte nach dieser Versammlung:
Der Investor und der Verkäufer haben gemeinsam entschieden, diesen Vertrag den entsprechenden Behörden vorzulegen, um Entscheidung zu bitten darüber, nämlich beim Bundeswirtschaftsministerium. Und das ist eine Entscheidung des Wirtschaftsministeriums. Und die müssen das treffen. Dann wären die im Moment noch im Rennen. Theoretisch könnte die Gläubigerversammlung noch mal entscheiden. Unser Ziel ist es, im ersten Quartal dann tatsächlich eine Lösung herbeizuführen.
Also das heißt, obwohl es eben hoch umstritten ist, dass ein ehemaliger US-Militärflughafen, auf dem damals Cruise Missiles lagerten und auf dem heute noch teilweise Militärtransporte mit Zwischenstationen abgewickelt werden, auch im Russland-Ukraine-Krieg, das ist natürlich hoch umstritten, dass der an einen russischen Oligarchen mit Kreml-Kontakten gehen könnte. Da hätten die Amerikaner möglicherweise auch etwas gegen einzuwenden. Robert Habeck hat denn auch in Washington gesagt, wir screenen das. Und wie man soeben den Insolvenzverwalter sagen hörte, von dieser Entscheidung des Bundeswirtschaftsministeriums wird dann abhängig gemacht, ob eine Gläubigerversammlung eventuell noch einmal über dieses Gebot abstimmt. Und sollte dann aus politischen Gründen und aus militärischen Gründen Viktor Karitonin da nicht zum Zuge kommen, dann hätte man immer noch den Mainzer Immobilienverwalter in der Hinterhand, den Mainzer Immobilienentwickler, dessen Gebot heute eben gar nicht erst abgestimmt wurde. Und wie heute verkündet wurde, es gibt auch noch 2 neue Interessenten, die noch kein Gebot abgegeben haben.
Anke Petermann war das über den Verkauf des Flughafens Hahn, der sich offenbar noch länger hinzieht. Und wir kommen vom Fliegen zum Bahnfahren. Das könnte in den kommenden Monaten noch unbequemer werden als sonst, wenn die Bahngewerkschaft EVG ihre Streikdrohung wahrmacht. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, die im Bahnkonzern ja eigentlich als gemäßigter gilt als die GDL, die führt ab Ende Februar Tarifverhandlungen mit insgesamt 50 Bahn- und Busunternehmen. Und schon im Vorfeld der Tarifrunde war von einem hitzigen Frühjahr die Rede, gepaart mit einer selbstbewussten Lohnforderung. Aus Berlin, Dieter Nürnberger.
Dass die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft mit einer zweistelligen Forderung in die Tarifrunde ab Ende Februar gehen würde, war vorhersehbar. Nach der heutigen Sitzung der Tarifkommission in Fulda steht nun fest, es ist eine so wörtlich selbstbewusste Forderung. Cosima Ingenschei, die stellvertretende Vorsitzende der größten Arbeitnehmervertretung der Branche.
Ein Mindestbetrag von 650 Euro, 12% entspricht das. Das sind die Forderungen, die für alle 50 Unternehmen gelten. Dazu kommen dann natürlich noch unternehmensspezifische Forderungen, die sich unterscheiden, je nach Unternehmen, DB AG oder die nicht bundeseigenen Bahnen eben.
Die EVG verhandelt in dieser Tarifrunde nicht nur mit der Deutschen Bahn AG, dem Marktführer, sondern mit knapp 50 weiteren Verkehrsunternehmen. Angestrebt wird ein Tarifvertrag für lediglich 12 Monate. Und betont wird ausdrücklich auch eine soziale Komponente. Für schlechter bezahlte Einkommensgruppen und auch für Ausbildende sollen die Löhne überproportional steigen, um etwa 15%. Die Deutsche Bahn AG hatte bereits Mitte Januar ihre Erwartungen und auch Bedenken für die Verhandlungen formuliert. DB-Personalvorstand und Verhandlungsführer Martin Seiler betont, dass er ein deutlich höheres Lohnplus, besonders in Inflationszeiten, anerkennt. Andererseits gehe es aber auch um Maßhaltung, damit die Zukunftsorientierung des bundeseigenen Unternehmens nicht gefährdet werde.
Auf der einen Seite die Leistungen der Mitarbeitenden anzuerkennen und auf der anderen Seite müssen wir auch sehen, was ist in dieser Wandelzeit möglich. Wir müssen auch berücksichtigen, dass wir da auch die Zukunftsorientierung des Unternehmens nicht aus dem Augen verlieren. Wir wollen ja in die Zukunft weiter investieren. Wir sind ja in vielen Bereichen ja in unmittelbarer Konkurrenzsituation. Wir müssen da eine gute Balance finden, ohne dass wir da die Mobilitätswende in irgendeiner Form belasten.
Die Forderung der EVG liegt somit über der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit 10,5%, jedoch unter der 15% Forderung bei der Post. Da diesmal mit rund 50 Unternehmen verhandelt werden wird, sind die Tarifrunden auf jeweils 4 bis 6 Wochen angelegt. Die EVG macht aber schon heute deutlich, dass sie konkrete Angebote ab dem Verhandlungsstart Ende Februar erwartet. Ansonsten könne es relativ schnell zu Warnstreiks kommen, sagt der zweite Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Christian Loroch.
Liegen keine Angebote auf dem Tisch. Also das müssen ja noch nicht die Angebote sein, die wir dann annehmen können. Das ist, glaube ich, klar. Dann wird das ganz, ganz schnell gehen. Und es gibt da gewisse Synchronitäten auch mit den Kollegen bei Verdi. Und dann wird das im Verkehrssektor relativ schnell zu einem Zeitpunkt X für die Arbeitgeber ernst werden.
In der vergangenen Verhandlungsrunde während der Corona-Zeit zeigte sich die EVG mit einer vergleichsweise geringen Einkommenserhöhung von 1,5% kompromissbereit. Diesmal geht es um ein deutliches Lohnplus. Und Warnstreiks bei der Deutschen Bahn AG und anderen Verkehrsunternehmen sind in diesem Frühjahr somit durchaus zu erwarten.
12% mehr Lohn fordert die EVG, Dieter Nürnberger berichtete. Seit einem Jahr gehören die Magazine des Verlagshauses Grune und Jahr zu RTL, beide unter dem Bertelsmann-Dach. Der Beweggrund damals: Synergien nutzen, um nationale Champions aufzubauen auf dem europäischen Fernsehmarkt, um gegen die Streaming-Konkurrenz zu bestehen. Die Zeitschriftensparte wurde dabei offenbar genau unter die Lupe genommen und nun folgt ein radikaler Schnitt. Viele Titel werden eingestellt, hunderte Stellen gestrichen. Aus Hamburg berichtet Axel Schröder.
Die Gruner und Jahr-Beschäftigten hatten tiefe Einschnitte erwartet. Und trotzdem waren viele von ihnen geschockt, als der Bertelsmann-Chef Thomas Rabe die Entscheidung heute in Hamburg verkündete.
Das ist schon ein ganz gewaltiger Einschnitt. Zumal das viele Mitarbeiter betrifft, die in profitablen Zeitschriften heute arbeiten.
Zu den Titeln, die unter dem RTL-Dach weitergeführt werden sollen, gehören der Stern, Kapital und die Kernredaktionen der Brigitte und von Geo. 500 volle Stellen werden bei Gruner und Jahr in jedem Fall wegfallen. Die Zahl der Betroffenen liegt wegen der vielen Teilzeitbeschäftigten deutlich höher. Für 23 Titel des einst so erfolgreichen Hamburger Verlagshauses sieht der Bertelsmann-Konzern keine Zukunft. Dazu gehören Geo Epoche, Geo Saison und Geo Wissen, die Ableger der Brigitte, also Brigitte Mom, Brigitte Woman, aber auch die Zeitschrift Eltern. 200 weitere Gruner- und Jahr-Beschäftigte sind von einem Verkauf ihrer Titel betroffen, darunter die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Wissensmagazin PM, von Beef und Art oder dem Fußballmagazin 11 Freunde. Erste Interessenten für diese Zeitschriften hätten sich schon gemeldet, Verkaufsgespräche gebe es aber bisher nicht, so Bertelsmann-Chef Thomas Rabe. Raabes Ansprache vor der Belegschaft wurde immer wieder von Zwischenrufen unterbrochen. Viele Beschäftigte stellten die Frage, ob die heute präsentierten Einschnitte nicht eine Folge von Missmanagement seien. Auch Anja Häfele von der Reiseredaktion der Brigitte treibt diese Frage um.
Weil man über Jahre verfolgt hat, wie versäumt wurde, digitales Bezahlmodell aufzubauen, wie man es geschafft hat, Marken, die mal Goldgruben waren, in die publizistische Irrelevanz zu führen.
Auch Stefan Enter, Geschäftsführer des Deutschen Journalistenverbands in Norddeutschland, kritisiert, die Versprechen, die bei der Übernahme von Gruner und Jahr durch RTL vor einem Jahr gegeben wurden, seien nicht gehalten worden.
RTL hat damals dargelegt, dass diese Übernahme die Zukunft von RTL und Gruner und Jahr sichert, dass man mit Synergien journalistische Angebote machen will und zu einem Top-Anbieter europaweit, weltweit werden wird. Warum nun ein Jahr später das alles nicht mehr gelten soll, das erschließt sich uns überhaupt nicht.
Begründet hat Thomas Raabe die Einschnitte mit den nüchternen Zahlen, die eine Portfolioanalyse sämtlicher Gruner- und Jahr-Titel ergeben hätte. Raabe betonte, Bertelsmann sei nun mal ein Wirtschaftsunternehmen und natürlich gehe es dabei auch um Renditeerwartungen. 80 Millionen Euro will Bertelsmann nach den Worten von Thomas Raabe in die unter dem RTL-Dach verbliebenen Titel stecken. Zielmarke sind 100.000 Abonnements bis 2025. Offen ist, ob diese Strategie aufgeht. Eine Bestands- und Beschäftigungsgarantie gäbe es auch für die Zeitschriftentitel, die jetzt weitergeführt werden, ausdrücklich nicht.
Über die massiven Stellenstreichungen bei Gruner und Jahr, Axel Schröder. So manch einer mag sich jetzt bestätigt fühlen, trotz Übergewinnsteuer in vielen Ländern, die großen Ölkonzerne, die verdienen noch immer prächtig. ExxonMobil hat den höchsten Jahresgewinn der Konzerngeschichte gemeldet, Shell hat ebenfalls ordentlich verdient und auch BP meldet heute einen Rekordgewinn. Imke Köhler dazu aus London.
Nur wenige Tage nach Shell meldet nun auch BP einen Rekordgewinn. Der britische Energiekonzern konnte im vergangenen Jahr einen operativen Gewinn von 27,7 Milliarden Dollar verbuchen. Das ist mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zu 2021, als sich der Gewinn noch auf 12,8 Milliarden Dollar belief. Shell hatte vergangene Woche einen Rekordgewinn von 40 Milliarden Dollar gemeldet. Beide Energieriesen haben vom Anstieg der Öl- und Gaspreise im Zuge des Ukraine-Kriegs profitiert. Bei BP steht in der Gewinn- und Verlustrechnung unterm Strich trotzdem ein Minus von 2,5 Milliarden Dollar. Der Verlust geht auf die Abschreibung auf Beteiligungen und immaterielle Güter von etwas mehr als 30 Milliarden Dollar zurück, wovon rund 24 Milliarden Dollar auf die Beteiligung am russischen Ölkonzern Rosneft entfallen. BP-Boss Bernard Looney betonte, dass BP dabei helfe, die Energie zur Verfügung zu stellen, die die Welt brauche, und gleichzeitig in den Umstieg auf grüne Energie investiere. Dem Wall Street Journal zufolge ändert Looney allerdings gerade den Kurs des Konzerns. Offenbar will er bei den Klimaschutzbemühungen von BP zurückstecken, um die Profite zu maximieren.
Aus London, Imke Köhler. Die Pandemie ist zwar in großen Teilen abgehakt, doch auch diese Saison der DAX-Hauptversammlungen findet mehrheitlich virtuell statt, zumindest in der Siemens-Gruppe. Siemens Energy, an dem Siemens noch 35% der Anteile hält, hat heute zur Hauptversammlung geladen und im Management, dem dürfte es ganz recht gewesen sein, Aktionärinnen und Aktionäre auf Distanz zu halten, denn die Windkrafttochter Siemens Gamesa, die verhagelt noch immer das Geschäft. Aus München, Michael Watzke.
Warten ist derzeit die Hauptbeschäftigung von Siemens Energy Aktionären. Warten auf die Einwahl in die Hauptversammlung wegen technischer Probleme und warten auf Gewinn. Der rückt bei Siemens Energy nämlich in weite Ferne. Vorstandschef Volker Bruch verkündete heute Morgen:
Die Belastung in Höhe von ca. 500 Millionen Euro bei Siemens Gamesa. Die angepasste Prognose geht von Nettoverlust auf berichteter Vorjahresbasis aus.
Das bedeutet, Siemens Energy hat im ersten Quartal 2023 einen Verlust von 282 Millionen Euro angehäuft. Vor allem aufgrund von Restrukturierungskosten bei Siemens Gamesa Renewable Energies, der immer noch malladen Windkrafttochter des Konzerns. Dem neuen Management ist bisher kein Turnaround gelungen. Bruch mahnt weiter zu Geduld.
Wenn ich jetzt sehe, wie die Werke arbeiten, wie die Qualitätskosten sich entwickeln, geht vieles in die richtige Richtung, sind neue Verträge und die Randbedingungen, was Preise angeht, auf dem richtigen Weg, sowohl bei Onshore und Offshore. Und ich bin froh, dass ein ausgewiesener Experte für, ich sag mal, Sanierung und die Neuaufstellung eines Unternehmens wie Jochen Eickholt da in der Verantwortung ist.
Bruch hatte Eickholt persönlich ausgewählt. Deshalb ist sein Schicksal untrennbar mit dem des Gamesa-Chefs verbunden. Wann Gamesa und damit Siemens Energy endlich wieder Geld verdienen, darauf wollte sich Bruch nicht festlegen. Er hofft auf 2025. Ungeduldige Gamesa-Aktionäre muss er seit heute nicht mehr fürchten. Siemens Energy kauft die freien Anteile der spanischen Tochter für mehrere Milliarden Euro auf, um mehr Ruhe für die Sanierung zu haben, sagt Bruch. Was derzeit gut läuft bei Siemens Energy? Der Auftragsbestand ist um fast 50% gestiegen, auf fast 100 Milliarden Euro. Mehrere Großprojekte, unter anderem im Irak, in der Nordsee und in den USA, sichern dem Unternehmen Umsatz und Cashflow für die nächsten Jahre. Die Energiewende spielt Siemens Energy in die Karten, weil Stromerzeugung, Übertragung und Elektrifizierung immer wichtiger werden. Das ist Siemens Energys Kerngeschäft. Auch bei Wasserstoff ist das Unternehmen führend. Hier wird der nordamerikanische Markt immer wichtiger aufgrund des riesigen US-Investitionspaketes IRA. Mit diesem umstrittenen Inflation Reduction Act könnten die USA Europa in Sachen Wasserstoff den Rang ablaufen, warnt Bruch.
Im Moment führen wir auch selber viele Diskussionen über größere Projekte in den USA, dass wir natürlich gleichzeitig auch mit unserem Partner Air Liquide größere Projekte in Europa bauen. Also das nächstgrößere Projekt passiert in Frankreich. Insofern hoffe ich, dass sich diese Projekte ergänzen. Aber an der Stelle kann ich immer nur sagen, ist der Inflation Reduction Act klug gemacht.
Die Europäische Union wettert gegen den IRA, weil er amerikanische Firmen bevorzugt.
Soweit Michael Watzke. Aber auch deutsche Firmen profitieren von dem milliardenschweren Klimaprogramm der USA, Siemens Energy zum Beispiel. Ja, und damit schalten wir in den Frankfurter Börsensaal zu Klaus-Rainer Jackisch. Was macht die Siemens Energy Aktie denn am Tag der Hauptversammlung?
Nun, sie ist heute der große Tagesverlierer im deutschen Aktienindex. Es sind in der Tat die Probleme bei der spanischen Tochter Siemens Gamesa, die die Anleger weiterhin enttäuschen, weil Siemens Energy sie bislang nicht in den Griff bekommen hat. Der Kurs war zeitweise bis zu knapp 5% in der Minuszone und steht aktuell mit einem Abschlag von 2,5% an der Tafel.
Bei den Ölkonzernen, da sprudeln hingegen die Gewinne. Wir haben es gehört, auch BP hat heute einen Milliardengewinn gemeldet. Wie kam der an?
Ja, der kam insgesamt gut an. Der Betriebsgewinn in der Tat mehr als verdoppelt. Und dementsprechend ist auch der Kurs deutlich nach oben gegangen. Ein Plus von 6,2% bei dieser Aktie.
Der Industriegasekonzern Linde, der wird den DAX bald verlassen und hat heute auch nochmal Zahlen vorgelegt. Wie sind die ausgefallen?
Ja, der Konzern präsentiert sich tatsächlich kurz vor dem Schluss hier im deutschen Aktienindex in Bestform. Der Gewinn ist um 11% auf 6,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr geklettert. Man habe auf richtige Produkte, ein gutes Vertriebsnetz und rigorose Ausgabendisziplin gesetzt. Und das habe sich ausgezahlt und das sehen heute auch die Anleger so. Der Aktienkurs von Linde steigt um 2,3%.
Und dann gab es heute Morgen auch noch Konjunkturdaten. Die Industrieproduktion ist unerwartet stark gesunken im Dezember. War das ein Stimmungsdämpfer?
Das hat die Stimmung schon ein bisschen gedämpft, aber jetzt nicht dramatisch, wenngleich der Rückschlag schon gravierend ist. -3,1% im Dezember. Die Industrieproduktion gegenüber dem Vormonat ist sie heruntergegangen. Das ist mehr als erwartet. Aber die Auftragseingänge, die wir gestern gesehen haben, die sind ja relativ gut. Die Auftragslage ist auch gut. Das heißt, die Industrie ist insgesamt in einer guten Situation und dementsprechend waren die Folgen hier übersehbar.
Der US-Präsident Joe Biden, der wird heute Abend seine Rede halten zur Lage der Nation und für die Börsianer wahrscheinlich wichtiger die Rede des Notenbankchefs, oder?
Ja, das ist richtig. Der wird in ungefähr einer Stunde eine Rede halten und da erhofft man sich dann weitere Aufschlüsse über die weitere Zinsentwicklung in den USA. Im Vorfeld haben sich die Anleger deshalb weitgehend zurückgehalten. Der deutsche Aktienindex in der Minuszone jetzt bei 15.308 Punkten, 37 weniger als gestern.
Und was passiert auf dem Devisenmarkt? Was macht der Euro?
Der Euro im Moment weiter unter Druck bei $1.0670, ungefähr 1 Cent weniger als gestern. Die Umlaufrendite ist gestiegen auf 2,29%. Die Kurse sind also überwiegend gesunken. Und der Goldpreis, die Feinunze, kostet derzeit $1.869,20. Das ist etwas weniger als gestern.
Börseninformationen waren das von Klaus-Rainer Jackisch. Vielen Dank nach Frankfurt. Das Publikum kehrt zurück. Eine Bilanz der Orchester können Sie gleich hören in Kultur. Heute dann mit meinem Kollegen Jörg Biesler am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Im Studio war Eva Bahner.